Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir dürfen Sie wieder ganz herzlich begrüßen zu dieser Quellgrundsendung an diesem wunderschönen, tristen Novembertag, an dem wir heute wieder daran erinnert wurden, dass wir auf das Ende des Jahres zugehen und mit ganz großen Schritten auf das Ende des Kirchenjahres. Wir werden heute diese Quellgrundsendung wieder aus Mainz moderieren und gestalten, genau zu diesem Thema des Novembers. Aber wir bleiben nicht bei dem Novembergedanken stehen. Und wir laden Sie ganz herzlich dazu ein, ja, diese Gedanken mitzudenken, mitzutragen, mitzumeditieren, um an diesem Abend, der Tag geht nun langsam zu Ende, zur Ruhe zu kommen und sich einfach gedanklich und innerlich von der inneren Haltung her ja auf Gott hin zu bewegen, sich ja auf ihn und auf die Begegnung mit ihm einzulassen. Wir laden Sie zu dieser Begegnung mit unseren Gedanken, aber vor allem mit Gedanken, die zu Gott führen möchten, ganz herzlich ein. Und am Mikrofon hören Sie wieder wie immer aus Mainz
Schwester Theresia
und Schwester Franziska Katharina. Ja, wir sind mitten im November. Das Wetter zeigt es an, dass es meistens feucht, neblig, kalt ist. Und oft schlägt es den Menschen auch auf die Stimmung. Ich kenne einige Menschen, die sagen, wenn doch dieser Herbst, dieser Winteranfang, der bald kommen wird, wenn das doch nur schon vorbei wäre und die ersten Blumen aus der Erde wieder sprießen würden. Also es gibt Menschen, die wirklich unter der Jahreszeit, in der wir uns befinden, leiden. Und wenn wir auf die Liturgie schauen, wenn wir jeden Tag die Lesungen der Messe hören, dann werden wir auch tatsächlich in eine Herbststimmung hineingeführt. Und gerade heute im Evangelium gab es einen Schlusssatz, der mich immer wieder ein bisschen ja zum Stolpern bringt, wenn es heißt, da wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Also das Ende des Kirchenjahres, es lockt ein bisschen eine gewisse Endzeitstimmung in uns hervor. Der November ist ja auch geprägt durch das Totengedächtnis. Wir haben nicht nur alle Heiligen gefeiert, sondern auch aller Seelen. Wir sind auf die Friedhöfe gegangen. Wir beten verstärkt für die Verstorbenen. Ja, wir denken an das Endgericht und an die Wiederkunft des Herrn. Die Texte führen uns immer wieder in diese Richtung. Ja, wir erwarten das Kommen des Herrn. Aber wir müssen auch durch diese irdische Zeit, die manchmal auch eine triste Zeit sein kann, hindurchgehen und auch hindurch glauben. Aber bei dieser Endzeitstimmung als Stimmung möchten wir nicht stehen bleiben. Es geht nicht darum, eine Weltuntergangsstimmung aufzubauen, ganz und gar nicht. Endzeitstimmung heißt nicht Weltuntergangsstimmung, sondern Endzeitstimmung heißt, wir stellen uns innerlich auf die Begegnung mit dem Herrn ein, die wir erwarten. Jesus hat seine Wiederkunft ja uns zugesagt. Und es ist ja auch nicht so, dass er wiederkommen muss, weil er nicht mehr da wäre, sondern er wird in einer Form wiederkommen, die uns jetzt noch ja geheimnisvoll in der Zukunft schwebt. Eine Wiederkunft, auf die wir uns innerlich vorbereiten können, vor allem auf die wir uns freuen können. Wir hören von Jesus im Evangelium, dass er sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen. Das hat er in einer ganz gewissen, bestimmten Situation gesagt. Aber ich möchte dieses Bild, dieses Feuer auf die Erde zu werfen, auch umdeuten dürfen. Und zwar denke ich da auch ganz an den Anfang unserer Heiligen Schrift. Da begegnet uns auch ein Feuer. Ja, gewissermaßen hat Gott auch dieses Feuer auf die Erde geworfen. Damals bei Mose, der in der Nähe des Berges Horeb die Schafe hütete und plötzlich ein Feuer sah, einen Dornbusch, der brannte, aber nicht verbrannte. Und er ging auf diesen Dornbusch zu und hörte eine Stimme aus diesem Dornbusch rufen, Gottes Stimme, die sagte, Komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus, denn dieser Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Und als Moses die Stimme Gottes hörte, da verhüllte er sein Gesicht, weil er sich davor fürchtete, Gott anzuschauen. Denn er wusste, wer Gott anschaut, muss sofort sterben. Ja, was geschieht an diesem Dornbusch? Gott offenbart sich Mose. Er offenbart seinen Namen und sagt, ich bin Jahweh, ich bin der Ich Bin Da. Gott ist er in Ich Bin Da. Und so können wir nicht nur hoffen und glauben, sondern wissen, Gott ist da. Nicht vielleicht und ja, vielleicht irgendwo ganz weit weg. Nein, Gott ist da. Gott hat dieses Feuer auf die Erde geworfen. Jesus ist auf diese Erde gekommen, um zu zeigen, Gott ist da, ich bin da. Und Jesus sagte, ich werde bei euch bleiben, bis ans Ende der Welt. Es wird ein Ende der Welt geben. Und wir werden am Ende der Welt Jesus ganz neu begegnen. Aber er bleibt auch bis zu diesem Ende der Erde. Ja, wir steuern auf ein Endgericht hin. Das hat Jesus uns auch gesagt. Es wartet auf uns dieses Endgericht. Aber trotzdem soll nicht eine Endgerichtsstimmung aufkommen. Wir müssen uns vor Gott verantworten für unser Tun, das ganz gewiss. Aber wir verantworten es vor einem Gott, der uns zugesagt hat, ich bin der, ich bin da. Und wir wissen und wir glauben, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Wenn wir das Jahr der Barmherzigkeit Gottes feiern, werden wir immer und immer wieder daran erinnert werden, dass Gott der barmherzige Vater ist, dass das Herz Gottes ein barmherziges, ein warmherziges Herz ist. Darauf laufen wir zu, auf diese Begegnung mit Gott. Und unser Leben darf darin bestehen, dass wir uns auf diese Begegnung vorbereiten. Wir dürfen nicht so leben, als wäre nach unserem Tod, als wäre nach dem Weltuntergang alles vorbei, als fielen wir in ein Nichts, Schluss und nichts kommt mehr, sondern wir leben auf eine Begegnung mit Gott hin, die unbeschreiblich sein wird, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Wir dürfen zwar schon jetzt leben in der Begegnung mit Gott und das ist ein ganz großes Geschenk, aber die Begegnung steht noch aus. Und es bleibt die Frage offen, wie können wir uns denn auf diese Begegnung, auf diese unvorstellbare Begegnung mit Gott vorbereiten? Mose in der Wüste, er begegnete Gott vollkommen überraschend, unvorbereitet. Wir dagegen wissen, wir werden einmal vor Gott stehen. Und wir können uns in diesem Leben einüben auf diese Begegnung mit Gott. Wie? Das wollen wir jetzt ein wenig betrachten in dieser Quellgrundsendung. Und Sie wissen ja, dass wir Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung sind. Wir pflegen hier die eucharistische Anbetung Tag für Tag. Und so möchten wir Sie und auch uns animieren und motivieren, wirklich immer mehr in eine anbetende Haltung hineinzuwachsen. Nichts anderes hat Mose damals am Dornbusch getan, als er niederfiel vor diesem Dornbusch, als er seine Schuhe auszog, als er sein Gesicht verhüllte, als er Gott als Gott anerkannte. Anbetung heißt ja nichts anderes als, ich erkenne Gott als Gott an und ich bin sein Geschöpf. Gott ist der Schöpfer, der Urheber der ganzen Schöpfung und ich bin sein Geschöpf, das darin leben darf. Nicht ich bin der Herr und ich bin der Herrscher über alles, sondern Gott ist der Herr. Und das können wir einüben. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir diese Haltung einüben und dann beim Endgericht in der Endzeit vor Gott stehen werden, dann werden wir ihn so sehen, wie er ist, nämlich der, der da ist, der Ich bin der mit dir da, der mich voll Barmherzigkeit anschaut und der auf mein Leben zurückschaut, das ich gelebt habe, mit all seinen Höhen und Tiefen, aber mit der Ausrichtung auf ihn hin. Und so möchten wir jetzt darüber nachdenken, wie wir in dieser Anbetung leben können, wie wir diese Haltung einüben können, indem wir in die Heilige Schrift schauen und indem wir auf unser Leben schauen vor Gott. Nun hören wir erst ein wenig Musik, bevor wir mit unseren Gedanken und unseren Betrachtungen fortfahren.
Anbetung. Mose, er ist erschauert vor dieser Erscheinung, vor dem, was sich ihm da so geheimnisvoll gezeigt und offenbart hat. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt, und eine Stimme, die sagt: Ich bin der, der ich bin. Und dieses geheimnisvolle Sprechen, diese geheimnisvolle, wunderbare Erfahrung, sie kann nur dazu führen, dass Mose sein Gesicht verhüllt, dass er sich niederwirft und die Schuhe auszieht. Für mich ist das genau der Moment, wo Mose zur Anbetung kommt. Wir möchten jetzt in das Neue Testament schauen und ich habe da eine Stelle bei Lukas gefunden, wo auch von der Anbetung die Rede ist, aber so etwas völlig Unerwartetes und völlig Undenkbares, nämlich, da will der Teufel angebetet werden. Ja, so steht es ganz klipp und klar da, nämlich dort, wo Jesus in der Wüste versucht wird. Ich lese Ihnen jetzt diesen Teil vor. Der Teufel führte ihn auf einen Berg und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Wenn du mich anbetest, sagt der Teufel zu Jesus, zum Sohn Gottes, wenn du mich anbetest, dann will ich dir alles geben. Eine derartige Dreistigkeit ist dermaßen unausdenkbar. Der Sohn Gottes soll seinen Widersacher anbeten. Und als Lohn bekäme er die Macht über die Welt. Er bekäme ein Reich, das ihm dienen sollte. Ist es nicht auch so, dass wir Menschen manchmal so blind werden, dass wir tatsächlich um diesen Preis der falschen Anbetung zu Macht und Ehren gelangen wollen? Ist es nicht manchmal so, dass wir, wenn wir unseren Lebensunterhalt verdienen müssen, dass wir genau da in Gefahr sind, diesen Lebensunterhalt zu unserem Lebensinhalt zu machen, dass wir zu Geld kommen möchten, dass wir zu Reichtum, zu Ansehen kommen möchten. Und der Preis dafür ist eine Anbetung, die nicht Gott meint. Jesus sagt dann: den Herrn, deinen Gott, allein sollst du anbeten. Es gibt niemand und es ist ganz und gar verwerflich, andere Götzen anzubeten. Und wir wissen, wie kurzlebig solche Götzen sind, zum Beispiel Geld oder Macht oder Image oder Ansehen, all das. Es ist so kurzlebig und doch, es blendet den Menschen derart, dass er dafür eine Anbetung leistet, die wirklich nicht Gott meint. Jesus hat diese Versuchung auf sich genommen. Er hat sich tatsächlich dahin führen lassen. Er hat sich die Reiche der Welt angeschaut und die Macht gesehen, die ihm da gegeben würde. Aber er ist derjenige, der um unseretwillen standhaft geblieben ist, der um unseretwillen sich derart erniedrigt hat, dass der Teufel ihn versuchen konnte, selbst in diesem innersten Bereich der Seele, die nur Gott gehört. Anbetung ist etwas, was nur der Mensch seinem Gott schenken darf. Wir sprechen manchmal bei Liebesbeziehungen, dass da eine Angebetete ist, ja, dass das Liebende für sich gegenseitig eine riesige Ehrfurcht und Achtung und Respekt und Anbetung empfinden. Und was soll das heißen? Es kann doch nur heißen, dass da jemand bedingungslos zu dem anderen gehören möchte. Dass er ihn so hoch schätzt, dass er nichts anderes mehr möchte, als mit eben diesem Menschen zusammen zu sein. Und da spüren wir, dass Anbetung etwas mit Liebe zu tun hat. Man kann nur anbeten mit Liebe. Und genau das ist es, was wir unserem Schöpfer schulden. Aber es ist nicht so, dass wir gezwungen würden. Nein, die Liebe, die mag nur Freiheit. Gott möchte in Liebe angebetet werden. Und nur wenn der Mensch zur Anbetung gelangt, dann wird er groß. Anbetung macht nicht klein oder verdemütigt. Der Einzige, der wirklich demütig sein kann, ist Gott selber. Und das hat er gezeigt in seinem Sohn. Um es noch einmal zu sagen, Jesus wurde in seinem Erdenleben dermaßen demütig, dass er um unseretwillen auch eine solche Dreistigkeit zugelassen hat, dass der Teufel ihn auffordert, ihn doch anzubeten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wie wichtig ist es für uns, unser Herz immer wieder zu erforschen und zu schauen, wen bete ich an? Wem unterwerfe ich mich? Unterwerfe ich mich weltlichen Gesetzen, weltlichen Machenschaften, um zu einem Ziel zu kommen? Oder bete ich Gott an? In der Wahrheit, in Demut und gelange damit zu meinem wahren Wesen, nämlich, dass ich dann anerkennen kann, du bist Gott, du bist mein Gott und ich darf dein Geschöpf sein. Und in diesem Liebesspiel, in dieser Liebesbeziehung, da kommt der Mensch zu einer wahren Größe. Niemand darfst du anbeten als Gott allein. Und das ist unsere Größe, die wir Tag für Tag einüben dürfen, auf die wir uns aber auch verlassen dürfen, dass sie zu unserem Heil ist. Nach diesen Gedanken hören wir wieder ein wenig Musik, bis wir den nächsten Gedanken entfalten wollen.
Im Geist und in der Wahrheit anbeten. Davon spricht Jesus im Evangelium. Es ist die zweite Stelle, in der von Anbetung die Rede ist in Bezug auf Jesus. Es wird ja sehr oft von Jesus gesprochen, dass er sich zum Gebet zurückzieht, dass er zum Vater betet. Es gibt einige Gebete, die er gesprochen hat, die überliefert sind. Aber von Anbetung ist nur zweimal die Rede. Eben die Stelle, die wir gehört haben bei Mutter Theresia, als sie von der Versuchung sprach in der Wüste. Und die zweite Stelle, wo es um den Geist und der Wahrheit geht, in dem man anbeten soll. Diese Stelle finden wir im Johannesevangelium im 4. Kapitel. Und ich möchte Ihnen diesen kleinen Abschnitt kurz vorlesen. Da heißt es im Gespräch am Jakobsbrunnen: Die Frau sagte zu Jesus: Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr aber sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten muss. Jesus sprach zu ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, zu der ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt von den Juden. Aber die Stunde kommt, und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit angebetet werden. Gott ist Geist, und alle, die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was heißt das wohl? Für mich ist es ein Geschenk eigentlich, ein Geschenk der Liebe, das Jesus uns hier macht. Er hilft uns, der Liebe des Vaters näher zu kommen. Aus Liebe gibt er uns diese Wegweisung, den Vater im Geist und in der Wahrheit anzubeten, also wirklich in Beziehung zu treten zu ihm. Äußere Formen helfen uns Menschen immer wieder. Bestimmte Riten, die wir immer wieder wiederholen und die uns helfen, in die Stille nach innen zu finden. Aber wenn es bloße Äußerlichkeiten sind, dann ermöglichen sie keine Beziehung. Es ist also egal, ob wir auf den Berg Gerizim gehen, wo die Samariter früher Gott angebetet haben, bevor ihr Tempel zerstört wurde dort, oder ob man in Jerusalem anbetet. Es kommt darauf an, im Geist und in der Wahrheit anzubeten, unabhängig von äußeren Orten oder von äußeren Handlungen. Wenn die Handlungen uns helfen, mögen sie gut sein. Und wir Anbetungsschwestern, wir leben ja auch in einem bestimmten Ritus. Wir haben auch Frömmigkeitsübungen, die mit der Anbetung zu tun haben. Das sind äußere Haltungen, äußere Handlungen, die uns aber dazu helfen sollen, ja, nach innen zu finden und tatsächlich im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Paulus sagt uns, ich glaube, es war im Römerbrief, dass wir gar nicht wissen, warum wir beten sollen. Aber der Geist, er bittet in uns. Der Geist betet und spricht in uns. Der Geist ist es, der unsere Worte zu Gott führt. Und Jesus sagt ja hier im Johannesevangelium: Gott ist Geist. Gott selbst ist es, der in uns pulsiert, der uns an sich zieht und der uns hilft, die Worte zu finden, die wir an ihn richten. Und manchmal sind es wortlose Worte, sind es wortlose Bitten, wortlose Gedanken, die wir an Gott richten. Und die Wahrheit, Was ist Wahrheit? Diese Frage stellte ja schon Pilatus vor vielen Jahrhunderten. Was ist Wahrheit? Und für mich kommt da eigentlich nur eine Antwort in Frage. Gott ist Gott. Das ist die Wahrheit. Gott ist Gott. Und wir Menschen sind sein Geschöpf. Wir sind Menschen. Und wenn ich an den Sündenfall denke, da wollten Adam und Eva sein wie Gott. Sie wollten von diesem Apfel essen, um Gut und Böse unterscheiden zu können, vom Baum des Lebens essen, um mindestens so sein zu können wie Gott, noch besser mehr zu sein als Gott. Und ist es nicht das, was sich immer und immer und immer wieder wiederholt in der Menschheitsgeschichte? Zu sein wie Gott, nein, besser noch, sich über Gott zu stellen und größer zu sein als Gott. Und in unseren Tagen ist es nicht weniger als vor Jahrhunderten, vielleicht sogar noch mehr, wenn wir uns zu Schöpfern hochspielen und Menschen schaffen. Die Wahrheit ist, Gott ist Gott. Und wir sind diejenigen, die er geschaffen hat und die auf ihn hin geschaffen sind. Wir sind geschaffen aus Liebe und wir dürfen in Liebe antworten. Und genau das meint ja anbeten. Anbeten kann ich nicht ohne Liebe. Welche Frau würde zu seinem Mann Angebeteter sagen, wenn da gar keine Liebe wäre? Wenn mein Herz voller Liebe ist, dann kann ich auch von Anbetung sprechen, dann kann ich auch anbeten. Aber ohne Liebe anzubeten, das wäre nicht die Wahrheit. Das wäre hohl. Das wäre vielleicht sogar eine Lüge. Geist und Wahrheit, Liebe und Anbeten, das gehört zusammen. Und anbeten kann ich überall. Es ist besonders schön, in unserer Kapelle vor dem eucharistischen Herrn anzubeten. Das ist eine besondere Form und eine besonders dichte Form. Nicht jeder ist dazu berufen, dies ein Leben lang als Beruf zu tun, als Dienst an den Menschen und als Dienst an Gott zu tun. Aber anbeten ist nicht auf einen Ort beschränkt. Ich kann es überall tun. Und bei all meinem Tun in meinem Alltagsleben kann ich meinen Gedanken, mein Herz auf Gott hin ausrichten und alles aus Liebe tun, in anbetender Haltung tun. Die Liebe gehört unbedingt dazu, wie ich vorher schon sagte, wenn es wirkliche Anbetung im Geist und in der Wahrheit sein soll. Und bleibt uns noch der Blick auf Jesus selbst, wenn wir auf ihn schauen als Mensch, wie er gelebt hat, dann ist er der anbetende Mensch en passant. Und das, obwohl er selbst ja Gottes Sohn ist. Aber so wie er gewirkt und gelebt hat, war es in anbetender Haltung. Er lebte und sprach mit dem Vater im Geist und in der Wahrheit. Und wenn wir auf ihn schauen, dann lernen wir immer mehr anzubeten. Hören wir nun noch einmal Musik, bevor wir uns ein letztes Mal der Schrift zuwenden in anbetender Haltung.
Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserem letzten Beitrag heute Abend in dieser Betrachtung geht es um etwas Eschatologisches, das ich aus der, wie man früher gesagt hat, aus der geheimen Offenbarung herausnehmen und herauslesen möchte. Die Offenbarung nach Johannes, sie soll für uns ein Trostbuch sein. Da geht es um ganz viel Heiliges, um ganz viele Bilder, die eine ganz tiefe und wunderschöne Wahrheit uns nahe bringen möchten, nämlich die Anbetung des Lammes. die Anbetung des Lammes. Denn dieses Lamm, das für uns Menschen und zu unserem Heil sich geopfert hat, es ist würdig, alles zu empfangen, aller Lobpreis und Ehre, alle Herrlichkeit und alle Kraft. Und in dieser Offenbarung heißt es, und die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, sie werfen sich nieder und beten ihn an, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Krone vor seinem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, Herr, unser Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Die 24 Ältesten, sie stehen für uns alle. Sie werfen sich nieder vor unserem Gott und sie huldigen ihm in großer Liebe und Dankbarkeit und in einer Anbetung, die auch unser Herz berühren möchte. Denn wir sind ja mit ihnen zusammen. Wir sind hier in dieser Welt, auf dieser Seite, noch blind für die wahre Wirklichkeit, für diese andere Dimension, die aber auch genauso Wahrheit ist. Sie erwarten uns, diese Menschen. Wir sprechen ja von Menschen, die gelebt haben, die heimgegangen sind, die unserem Gott huldigen, die ihn erkennen, die ihn sehen dürfen, wie er ist, von Angesicht zu Angesicht. Und das macht ihre Seligkeit aus. Diese Schau bringt sie derart zum Lieben, dass sie nicht anders können, als sich niederzuwerfen und diesen Gott, diesen Schöpfer, das Lamm, das auf dem Thron sitzt, anzubeten. Es wird uns da in einem wunderschönen Bild gezeigt, wozu wir berufen sind, wo Anbetung enden wird. Anbetung, die wir hier auf dieser Erde, in unserem Alltag, in unserem Leben oft so mühsam darbringen können. Es ist für uns ja immer wieder ein hoher Anspruch, das Herz und die Seele dahin zu bringen, innezuhalten, zu beten, anzubeten. Es ist immer wieder eine Versuchung dabei, die uns abhalten möchte, dass wir anderes anbeten, dass wir manches zu einem Götzen machen und wir dadurch blind werden. Aber diese reine Anbetung in einer ewigen Schau, sie ist es, die uns zuteil werden soll. Und all die Menschen, die uns vorausgegangen sind, wir haben ja an all diese vielen, vielen Menschen gedacht und gerade an alle Heiligen haben wir an besondere Menschen gedacht, die in ihrem Leben schon gezeigt haben, was das heißt, Gott an erste Stelle zu setzen und ihn allein anzubeten. Und sie erwarten uns. Augustinus sagt einmal: Stellt euch die Heiligen vor wie Freunde, die sich darauf freuen, dass ihre Freunde kommen und eine Ewigkeit lang mit ihnen Gott loben, ihm Ehre erweisen und ihn anbeten. Liebe Hörerinnen und Hörer, im November ist es zwar etwas trist, und doch, wenn wir aufmerksam sind, können wir auch da diese zuweilen dichte Nebel etwas lichten, wenn wir in die schönen Bilder der Offenbarung des Johannes schauen. Wozu ist der Mensch gerufen? Das ist es, was unser Herz froh machen soll, dass wir nämlich zu nichts anderem berufen sind, als in Liebe unseren Gott anzubeten. Und dies eine ganze Ewigkeit lang. Mit allen Engeln und Heiligen dürfen wir anbeten. Und damit wir das im Himmel können, sollen wir jetzt schon damit beginnen und uns einüben, so wie man sich zu einem schönen Musikstück einübt, um es dann perfekt spielen zu können. So sollen auch wir jetzt schon beginnen, jeden Tag ein bisschen mehr. Und das wünschen wir Ihnen, dass Sie Ihr Herz und Ihre Seele daran gewöhnen, immer näher in diese Anschauung zu kommen, zwar auf dieser Erde in verhüllter Weise, aber doch auch sehr wirklich, um einst das zu schauen, was unser Herz sich ersehnt. Wir verabschieden uns hiermit aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und wünschen Ihnen noch einen gesegneten Abend und dann eine gesegnete Nacht. Ihre Schwestern aus Mainz,
Schwester Franziska Katharina
und Maria Theresia.